RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. In Berlin findet gerade der große Umzug zum Karneval der Kulturen statt. Es nehmen fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren teil. Nach Angaben der Veranstalter sind 13 Gruppen zum ersten Mal dabei. Der Zug ist diesmal auf der Frankfurter und der Karl-Marx-Allee unterwegs. Grund sind Bauarbeiten in Kreuzberg. Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller rechnet damit, dass sich weitere große Unternehmen im Land ansiedeln werden. Dem RBB sagte Keller, es gebe gute Chancen, dass etwa Firmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz in Brandenburg investieren. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man, dafür Flächen vorzubereiten und Gespräche zu führen, betonte Keller. Das Unternehmen Amazon Web Services plant derzeit eine Milliardeninvestition in Brandenburg. Dabei geht es um den Aufbau von Rechenzentren. Außerdem ist Frankfurt/Oder als Standort für eine Chipfabrik im Gespräch.
Die russischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donezk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Dnipropetrovsk ist ein wichtiges Bergbau- und Industriezentrum der Ukraine. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er sagte den Funke-Medien, dass das nach seiner Überzeugung notwendig ist. Dagmar Nun.
Dobrindt argumentiert, Bundespolizisten müssten sich besser schützen können, gerade gegen Messerangreifer. Taser seien ein geeignetes Mittel. Die rechtlichen Rahmenbedingungen will der Innenminister noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Mit dem Taser werden aus etwas Distanz Elektroschocks abgegeben. Die Waffen sind allerdings umstritten. Werden sie etwa gegen Menschen mit Herzerkrankungen eingesetzt, können gesundheitliche Folgen drohen.
In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Laut Polizei liegen aber keine Hinweise auf eine politische oder religiöse Motivation vor. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolkenschauern und teils kräftigen Gewittern, dazu in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Brandenburg an der Havel 20 Grad. Morgen am Pfingstmontag ist es dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulz, ich grüße Sie an diesem Pfingstsonntag. Tja, und das Wetter, das hätte wirklich ein bisschen besser mitspielen können für den Karneval der Kulturen, der ja heute in Berlin durch die Straßen zieht. Und das an einem neuen Ort, nämlich nicht wie gewohnt durch Kreuzberg, sondern wegen Bauarbeiten jetzt mal durch Friedrichshain über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee. Da ziehen heute die Gruppen mit Tanz und Musik. Es ist auch gerade mehr oder weniger richtig losgegangen, so Stück für Stück. RBB24-Reporterin Helena Dehler ist uns jetzt live zugeschaltet vom Frankfurter Tor in Friedrichshain. Helena, sind denn die bunten Kostüme der Gruppen wind- und wasserfest?
Ich würde sagen, die Kostüme ja, aber so um die eine oder andere Deko aus Papier oder Pappe mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, auch wenn es momentan so aussieht, als würde es weitestgehend trocken bleiben heute Nachmittag. Aber der Wind hat nochmal aufgefrischt. Das sind richtig starke Böen, die hier gerade durch die Straßen wehen. Aber hier sind alle optimistisch und das sind auch die Gruppen, bei denen ich gerade eben noch war. Die bereiten sich vor, die haben noch so die letzten Dekos angebracht an die Wagen. Die haben sich eingestimmt mit ihren Instrumenten. Die haben sich nochmal geschminkt, Erinnerungsfotos gemacht, bevor es losgegangen ist vor wenigen Minuten. Und ich war da bei einer Gruppe, die heute an zweiter Stelle ist. Das ist eine indische Gruppe. Die haben einen Tempel gebastelt, den sie stolz durch Friedrichshain tragen heute.
Wir heißen Berlin Kanada Balaga und das ist unsere UNESCO Heritage Chariot. Ja, das heißt die Humpy Chariot.
Ja, es ist unglaublich. Erstmal hier in den Karneval der Kultur. Das ist das erste Mal und wir haben viele Leute dafür gearbeitet. Das war ein großer Effort von allen Leuten.
Ja, und an erster Stelle jetzt aber warten hier alle ganz gespannt auf die Gruppe mit Samba-Musik. Die hat sich dieses Jahr als Thema genommen, die 20er Jahre. Und es ist so ein bisschen eine Kombi zwischen Rio de Janeiro und Berlin. Also da sieht man so klassische 20er Jahre Outfits, aber auch viel Karneval-Outfits, also wirklich ein sehr bunter Mix. Und ich glaube, alle, die hier noch sitzen auf den Gehwegen, die tanzen dann auf jeden Fall in wenigen Minuten, wenn die Gruppe hier angekommen ist.
Tja, und die neue Route durch Friedrichshain, die ist ja ein bisschen ungewohnt. Wie wirkt denn das auf dich?
Also auf mich wirkt das eigentlich ganz prima bisher, weil hier ist natürlich viel mehr Platz als in Kreuzberg. Und auch wenn hier schon so viele Leute sind, dass ich mit meinen 1,63 auch gar nicht mehr auf die Straße gucken kann, verteilt es sich etwas besser als in Kreuzberg. Und das ist ja auch wichtig für die ganzen Essensstände, die jeweils so an der Straße verteilt standen. Das war wirklich oft ein Gedränge in Kreuzberg. Und auch da ist jetzt hier für einmal ein bisschen mehr Platz. Und ich glaube, das wird ganz gut angenommen. Aber auch für die Veranstalter ist das so ein bisschen ein Abenteuer mit diesem neuen Ort. Das hat mir Aisa Chubinga vom Karneval der Kulturen gesagt.
Wir verändern halt einfach den Raum. Also es ist nicht mehr Kreuzberg, es ist Friedrichshain. Obwohl ein Bezirk, aber trotzdem auch andere Gegend. Und was halt super spannend ist, ist auf der einen Seite, wie wird es für die Gruppen sein, den Weg zu gehen? Wie wird es für die Besuchenden sein, das alles wahrzunehmen? Wie wird es für die Anwohnenden sein, die vielleicht auch Besuchende sind? Ich hoffe.
Also das wird auf jeden Fall spannend, wie das jetzt hier heute wird. Aber ich glaube, bis jetzt sind alle hier guter Dinge.
Tja, und die Sicherheit, das ist ja immer ein großes Thema bei solchen Veranstaltungen. Wie ist man da vorbereitet, dass alle heute auch wirklich unbeschwert feiern können?
Ja, das ist ein großes Thema. Ich konnte da auch mit der Berliner Polizei nochmal sprechen. Es gibt da sehr viele Zufahrtswege auch hier zur Frankfurter Allee. Und die sind entweder abgesperrt mit Pollern oder mit Einsatzfahrzeugen der Polizei. Damit will man verhindern, dass ein Auto in den Karnevalsumzug oder in die Zuschauenden fahren könnten. Und die Einsatzfahrzeuge, die Polizei, die sichern einen Teil aber auch ab, nicht mit Pollern, damit die Krankenwagen hier auch durchkommen könnten, wenn was wäre. Also es ist ein sehr komplexes Konstrukt hier mit der Sicherheit, aber steht definitiv im Zentrum. 1500 Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind heute hier und versuchen das zu gewährleisten, dass hier sicher gefeiert werden kann.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das alles auch sicher bleibt und nichts Ernsthaftes passiert. Ganz herzlichen Dank. Der Karneval der Kulturen rollt also jetzt so langsam an in der Karl-Marx-Allee und der Frankfurter Allee. Von dort war das live unsere Reporterin Helena Dehler, die den Umzug jetzt weiter verfolgen wird. Weiter zur Politik. Die Bundespolizei hat derzeit hohe Belastungen, weil auf Anordnung von Innenminister Dobrindt massiv an den Grenzen kontrolliert wird. Und das mit unsicherer Rechtsgrundlage wohlgemerkt, wie die Polizei inzwischen selbst beklagt. Dobrindt sieht da kein Problem und will obendrein die Bundespolizei besser ausrüsten. Und zwar mit Elektroschockern, also Tasern. Einige Bundesländer haben das Gerät schon zugelassen, die sind aber nicht unumstritten. Dobrindt argumentiert mit immer mehr Bedrohungen für die Polizei. Mehr von Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
Einige Bundesländer erlauben ihren Beamten bereits den Einsatz von Tasern. Jetzt will Bundesinnenminister Dobrindt auch die Bundespolizei damit ausstatten. Der CSU-Politiker hält den Einsatz von Tasern für zwingend notwendig. Noch in diesem Jahr will er deshalb dafür sorgen, dass das rechtlich möglich wird. Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet Dobrindt das mit der gestiegenen Bedrohung. Mit Tasern könnten sich Beamte zum Beispiel besser vor Messerangriffen schützen. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft hat zuletzt Taser gefordert. Nach Angaben der Gewerkschaft wird der Einsatz an mehreren Dienststellen erprobt. Das Gerät ist umstritten. Befürworter sehen die Chance, damit den Einsatz von Schusswaffen zu reduzieren. Kritiker sagen, dass die Hemmschwelle beim Griff zum Taser niedriger sei. Außerdem könnte der Einsatz in manchen Fällen tödlich sein. Mit den Geräten können aus kurzer Entfernung Elektroschocks abgegeben werden. Die führen dann dazu, dass sich Muskeln zusammenziehen. Dadurch werden Menschen handlungsunfähig. Die Bundespolizei, die Dobrindt damit nun ausstatten will, ist unter anderem für den Grenzschutz zuständig, für den Einsatz in der Bahn oder an Flughäfen.
Soweit aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann. Die Politik von US-Präsident Trump sorgt in den Staaten inzwischen für immer mehr Widerspruch. Wir nehmen das hier in Europa nicht so wahr, aber in vielen Städten wird seit Wochen immer wieder gegen die erratischen Dekrete des Präsidenten demonstriert. Besonders die harte Migrationspolitik sorgt für Widerstand, der jetzt in Los Angeles anscheinend eskaliert. Razzien der Einwanderungsbehörde und ihr hartes Vorgehen gegen Migranten haben dort massive Proteste ausgelöst. Trump schickt nun die Nationalgarde. Mehr von USA-Korrespondentin Giselle Ucker.
Der Einsatz der Nationalgarde solle der Gesetzlosigkeit in Los Angeles ein Ende bereiten, erklärte eine Sprecherin des Weißen Hauses, nachdem US-Präsident Donald Trump am späten Samstagabend Ortszeit einen entsprechenden Befehl unterschrieb. Ein solches Vorgehen gilt als ungewöhnlich. Im Normalfall haben die Bundesstaaten selbst die Kontrolle über die Nationalgarde. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kritisierte die Einmischung des US-Präsidenten. Der Einsatz der Soldaten werde die Spannungen in der Stadt weiter verschärfen. Trump selbst begründete sein Eingreifen in einem Social-Media-Posting. Der Gouverneur von Kalifornien und die Bürgermeisterin von Los Angeles seien nicht in der Lage, das Problem zu lösen und Krawalle und Plünderungen in der Stadt zu verhindern. Nachdem Beamte der US-Einwanderungsbehörde mehrere Dutzend Menschen festgenommen haben, waren hunderte Menschen in Los Angeles auf die Straße gegangen. Bei den Protesten kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.
Soweit aus den USA, Giselle Uecker. US-Präsident Trump sorgt noch an anderer Front für Proteste in der Szene der Lesben, Schwulen und queeren Menschen, der sogenannten LGBTQ-Bewegung. Für Trump sind das kranke Irre, die mit Zwang wieder zurück auf den richtigen Weg geführt werden müssten. Das lassen sich die Angehörigen der Szene so nicht bieten und haben jetzt vor Trumps Haustür gefeiert. Direkt am Weißen Haus kam die World Pride Parade vorbei, das wichtigste Treffen der Bewegung. Washington-Korrespondent Wolfgang Landmesser hat sich auf der Parade umgehört.
Die World Pride Parade ist gerade erst gestartet, da machen Ken und Drew schon richtig Stimmung. Rücken an Rücken sitzen sie an ihren Keyboards, auf dem kleinen, mit Regenbogenfahnen geschmückten Elektromobil. Bobby McKees steht darauf, die Pianobar im National Harbor südlich von Washington.
You should walk with us, by the way, because you're gonna have a great time.
Wenn du mit uns läufst, wirst du es nicht bereuen, sagt Managerin Beth. Sie wird Recht behalten. Alex und ihre Partnerin sind regelmäßige Gäste bei Bobby McKees. Sie hat die Truppe für die Parade zusammengetrommelt. Bei der World Pride dabei zu sein, das sei immer wichtig, besonders in diesem Jahr.
It's important every year to show up, but you know, especially in the face of somebody that wants to dictate the narrative.
Weil jemand das Narrativ diktieren wolle. Sie meint natürlich Donald Trump, der in seiner zweiten Amtszeit gezielt gegen die queere Community vorgeht. Feiern und politisch Flagge zeigen macht für sie keinen Unterschied.
Really, can you separate the two? Probably not, you know? It's always political.
Die Pride Parade startet in der schmalen U Street, vorbei an mit Regenbogenfahnen geschmückten Townhäusern, wo sich Familie und Freunde im Vorgarten versammelt haben, zum World Pride schauen. Einige Grills sind auch schon angeworfen. Und dann biegt die Parade auf die 14. Straße ein, den Hauptzugweg. Unternehmen unterstützen die World Pride nach wie vor, trotz massiven Drucks aus dem Weißen Haus. JP Morgan Chase ist sogar mit einem eigenen Wagen auf der Parade vertreten. We Stand Proud ist der Slogan der Investmentbank. Isabella hat den World Pride-Auftritt organisiert.
We still care about diversity.
Diversität, Gleichheit und Offenheit, das ist Teil von Morgan Chase. Wir stehen zusammen mit allen Mitgliedern der Pride-Community. Auf die Nachfrage, ob das kein Problem sei mit Donald Trump im Weißen Haus, winkt sie ab. Solche Fragen könne sie nicht beantworten. Es ist eine besondere Stimmung dieses Jahr auf der World Pride. John, der aus New York zur Pianobar-Gruppe gestoßen ist, bringt es auf den Punkt.
People are focused on the celebration.
Den Leuten geht es natürlich ums Feiern, aber ich denke, wir müssen auch kämpfen. Das ist die Balance, die wir halten müssen. Die Freude nicht verlieren, aber auch zu sehen, die Gefahr ist real. Bei seiner ersten Teilnahme an einer Pride-Parade zählt aber vor allem eins, das Hochgefühl, dabei zu sein.
Aus Washington berichtete Wolfgang Landmesser über die World Pride Parade in der US-Hauptstadt. Damit zu Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport.
Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen an diesem Pfingstsonntag zu einem langen Sportnachmittag hier im RBB 24 Inforadio mit großartigen Wettbewerben. Wir haben den Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft. Der Titel geht entweder an die Füchse Berlin oder den SC Magdeburg. Live zu verfolgen von 15 Uhr an hier bei uns. Dazu der Auftritt der deutschen Nationalelf im Spiel um den dritten Platz der Fußball Nations League gegen Frankreich. Frankreich und das Herrenfinale bei den French Open in Paris. Und dorthin schalten wir zuerst nach Roland Garros zum letzten Mal an diesem Tage. Guido Ringel wird diesen letzten Finaltag, das letzte Abschnitt oder den letzten Abschnitt dieses Grand Slam Turniers für Sie verfolgen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, da bin ich.
Hast du dich über mich lustig gemacht?
Nein, ach Quatsch, würde ich nie wagen.
Die Euphorie hat mich hinfortgetragen.
Ja.
Ja. Wir hatten gestern ein spannendes Finale der Damen. Arina Sabalenka, die Weltranglistenerste, hat verloren gegen Coco Gauff aus den USA. Dann das Juniorenfinale mit dem deutschen Sieger Nils McDonald, der ja auch gegen einen deutschen Gegner angetreten ist. Das Damenfinale im Doppel ist auch vorüber. Sieg für die Italienerin Sara Errani und Jasmin Paoloni, so rum. Und nun also das Grande Finale mit den besten Tennisspielern der Welt, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Wer ist für dich näher dran, wenn es die Prognose abzugeben gilt, am Titel?
Ja, das, die Frage habe ich befürchtet und ja, kann sie nicht
einfach
beantworten.
Einfach kann jeder.
Ja, wir versuchen es nochmal mit dem einfachen Aussprechen von Paolini und dann kommen wir nochmal zurück auf die Favoritenrollen, die hier nicht verteilt werden können, weil Jannik Sinner natürlich die Nummer 1 ist. So, da hätten wir schon eigentlich mal vom Papier her einen genannt. Der hat hier auch brillant gespielt, aber Carlos Alcaraz hat unter anderem im letzten Jahr bewiesen, dass er das hier in Paris kann, auf diesem Boden, hat das Turnier gewonnen und hat hier auch erneut überzeugt. Vielleicht nicht so ganz stringent wie Jannik Sinner, weil Alcaraz auch ein paar Sätze abgegeben hat. Aber dennoch, hier einen zu nennen, der besser ist und damit favorisiert, kann ich nicht machen.
Ich höre dir immer sehr aufmerksam zu. Das scheint aber umgekehrt nicht immer zu gelten. Ich habe mich selbst korrigiert. Paoloni.
Ja, eben. Und die heißt Paolini. Deswegen habe ich dich nochmal darauf hingewiesen.
Ach so, dann hat die Agentur aber was Falsches geschrieben. Weil ich hab's,
dafür kann aber Frau Paolini nichts.
Ich werde nie wieder vergessen, wie Jasmin ausgesprochen wird und wie sie wirklich heißt. Also Guido, gestern hatten wir viel Wind in Paris. Wie sieht das heute aus mit dem Wetter?
Ja, also viel besser ist es nicht. Es ist ein bisschen die Sonne draußen, Wolken, Wind ist auch da, vielleicht nicht ganz so böig und verrückt wie gestern. Ich würde sagen, von den Bedingungen ist es etwas leichter und besser, aber man muss natürlich dazu auch sagen, dass bei den Herren die Schläge und damit die fliegenden Bälle viel schneller unterwegs sind und weniger vom Wind dann beeinflusst werden können, als das bei den Frauen der Fall ist. Deswegen spielt das nicht so eine große Rolle bei den Männern, aber es ist auch weniger. Es wird gerade hier der Platz jetzt vorbereitet, alles nochmal geputzt und gewischt. Die ersten Zuschauer kommen. Es ist ja gar nicht mehr so lange, 45 Minuten noch. Gibt eine kleine Auftaktshow, also der Countdown läuft.
Guido Ringel, unser Mann heute in Paris bei den French Open. Jens-Christian Gussmann ist für uns nach Mannheim gereist zum Spiel, und zwar dem letzten der Füchse Berlin in dieser Bundesliga-Saison. Und es könnte das Spiel werden, das den Füchsen die deutsche Meisterschaft einbringt, zum ersten Mal gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Jens-Christian, schönen guten Tag.
Ja, hallo. Merkst du das Zittern in meiner Stimme, Thomas? Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, ich
höre
es.
Ich bin so lange bei dieser Mannschaft, habe so viel mitgemacht und jetzt tatsächlich diese große Chance, zum ersten Mal deutscher Meister zu werden. Da geht es mir ähnlich wie dem Füchse-Manager Bob Hanning. Der kann die letzten Spiele, konnte auch schon nicht mehr ertragen. Der hat jetzt irgendwo gesagt, das sei wie zum Zahnarzt gehen. Das liebt er überhaupt nicht. Er ist zwar dabei am Spielfeld dran, aber guckt denn lieber aufs Handy als auf dem Spiel richtig auf die Platte drauf, weil er kann es nicht ertragen, nicht erleiden. Nicht. Er hat einfach nicht die Nerven dafür.
Dabei sollte er sie doch haben, nach dem doch mehr als überzeugenden Auftritt zuletzt.
Ja, genauso sieht es ja auch aus. Also 10 Spiele, 10 Siege und alle fragen sich, was kann noch schiefgehen? Das ist, ich würde es mal mit einem Motorsportrennen auf dem Nürburgring vergleichen. Das sind ja über 20 Kilometer. Das ist eine ganz lange Strecke. Und wer die mal gefahren ist, muss nicht live sein. Gibt ja auch diese Videospiele. Da folgt eine Kurve auf die andere. Da geht's rauf, da geht's runter. Und irgendwann, ganz am Ende, kommst du aus der letzten Kurve raus. und hast nur noch diese Gerade vor dir, aber das sind 3 oder 4 Kilometer. Und du bist vorne und du hast die PS und du fragst dich, Motorölstand okay, Reifen okay, Getriebe, da ist doch irgendwie so ein Klackern zu hören. Was kann noch schief gehen? Kriege ich vielleicht einen Krampf im rechten Bein, dass ich das Gaspedal nicht mehr durchtreten kann? Das sind so die Dinge, die einen hier vor diesem Spiel beschäftigen. Handballerisch könnten die Rhein-Neckar-Löwen den Füchsen eigentlich nicht das Wasser reichen, aber man fragt sich trotzdem, was kann schief gehen?
Naja, möglicherweise verletzt sich noch der eine oder andere, ich will es nicht beschreien, beim Aufwärmtraining, um Gottes Willen. Ja. Dazu kommt ja noch, du hast gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen nicht so stark, wie man das aus den vergangenen Jahren gewohnt war. Aber die Halle, die ist ja recht groß in Mannheim. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zuschauer dann doch schon in einer Phase, wo das Spiel vielleicht nicht ganz so läuft, wie die Füchse sich das vorstellen, dass dann die vielen Zuschauer doch ein Faktor werden könnten.
Hallengröße ist tatsächlich ein Thema, aber nicht nur wegen der Zuschauer, auch wegen ihnen, aber auch wegen der Höhe des Reporterplatzes. Ich sitze nämlich oben und am Hallendach, allerletzte Reihe. Das sind gefühlt Entfernungen wie im Olympiastadion zum Rasen. Und bei den Füchsen bin ich sicher, dass ich jeden Spieler erkennen werde. Bei den Mannheimern nachher, wenn ich mich wieder live aus der Halle während des Spiels melden würde, da bitte ich jetzt schon mal um Verzeihung, falls ich mal da den einen oder anderen verwechseln sollte. Das ist nicht ganz leicht von hier oben, wenn die mehr oder weniger nur Stecknadelkopfgröße haben.
Wie viele Fans der Berliner sind denn mitgereist?
Das ist schon eine ganze Menge. Die werden so ungefähr 500 sind meines Wissens an den Karten, sind an den Verein gegangen. Die waren dann auch relativ schnell weg. Die sind nicht nur an die Fans gegangen, da geht es ja dann auch um Sponsoren, um Unterstützer und die wollen ja auch gerne alle hier mit rein. Und es ist eine riesen Kartennachfrage gewesen, sodass man da auch nicht irgendwie in der Lage war, mal irgendwie ein paar Heimtickets abzugreifen. Die sind alle in Mannheim geblieben. Seltsamerweise, obwohl ihre Mannschaft nur den 9. Tabellenplatz in der Bundesliga belegt, ist hier eine relativ große Euphorie um die Rhein-Neckar-Löwen. Die wollen bei dieser letzten Partie dabei sein, vielleicht auch um einen ihrer Besten der letzten Jahre, um Nationalspieler Juri Knorr hier zu verabschieden. Der geht ja im Sommer nach Dänemark, nach Aalborg.
Die Ausgangslage ist klar, Jens Christian. Gewinnen die Füchse, sind sie deutscher Meister. Und da könnte dann eben nur noch der SC Magdeburg dazwischen funken. Der spielt heute in Bietigheim. Wir werden beide Spiele in Konferenz von 15 Uhr an live übertragen. Worauf müssen die Füchse bei den Löwen aus Mannheim, bei den Rhein-Neckar-Löwen achten?
Ehrlicherweise eigentlich auf nichts, Thomas. Sie müssen sich nicht um den Gegner kümmern. Sie müssen einfach nur auf sich selber schauen. Sie müssen das bringen, was sie in den letzten 10 Spielen auf die Platte gebracht haben. Und das kann durchaus mal dazu führen, dass die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten vielleicht nur Remis oder Unentschieden oder knappe Führung für die Füchse, dass es da so aussieht. Aber sie müssen irgendwann ihr Tempo, ihr unglaublich hohes Tempo, das sonst niemand in der Handball-Bundesliga erreicht, das müssen sie auf die Platte bringen und dann sind sie nicht zu stoppen. Dann werden sie auch diese Partie gewinnen. Ob es dann wieder ein Kantersieg wird, häufig haben sie in den letzten Partien ja über 40 Tore erzielt und es gibt sonst keine Mannschaft in der Liga, die in der Lage ist, diese 40-Tore-Marke zu knacken. Das weiß ich nicht, das mag ich auch nicht prophezeien, aber dass sie dann am Ende ein Tor mehr geworfen haben werden als die Rhein-Neckar-Löwen, das ist, wenn sie das Tempo auf die Platte kriegen, sicher.
Du hast es erwähnt, 10 Spiele, 10 Siege. Gab es denn in diesen Partien irgendwann Anlass zu großer Sorge oder haben die Füchse dann auch in Situationen, wo es knifflig wurde, letztendlich Nervenstärke bewiesen?
Naja, ich habe es ja gesagt, also 15, 20 Minuten lang kann es mal sein, dass Mannschaften gegen die Füchse spielen und sagen, warum, die sagen alle, die sollen so gut sein, merken wir ja gar nichts von. Und dann macht's bam, bam, bam. Und nach 3-4 Minuten später liegst du 6 Tore hinten. Das geht einfach alles zu schnell, in einem anderen Tempo für die. Und sie haben mittlerweile diese Gewissheit, das Selbstbewusstsein. Sie wissen, dass sie das können. Und dass das irgendwann innerhalb dieser 60 Minuten, diese Phase, die kommt irgendwann. Die muss nicht unbedingt am Beginn sein, aber irgendwann werden sie davonziehen. Und wenn sie bis dahin geduldig spielen, dann müssen sie sich keine Sorgen machen. Und weil sie diese guten Erfahrungen in den letzten Partien gemacht haben, gibt es da keine Zweifel am eigenen Können und am eigenen Vermögen.
Jens Christian Gußmann noch beim Sammeln für das große Endspiel um die deutsche Handballmeisterschaft, die Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin, 15 Uhr live zu verfolgen hier bei uns im RBB 24 Inforadio mit der Partie Bietigheim gegen den SC Magdeburg in Konferenz. Und dann hören Sie auch Steffi Batschek, ARD-Reporterin in Stuttgarter, im Stuttgarter Stadion, Fußball Nations League in Anführungszeichen, nur das Spiel um den dritten Platz, Deutschland gegen Frankreich. Hallo Steffi.
Hallo Thomas.
Ich habe die Aufstellung von Bundestrainer Nagelsmann vorliegen, da schau her. Nicht nur personelle Änderungen, sondern auch ein Systemwechsel. Alles Weitere dazu jetzt erstmal von dir.
Ja, das hat damit zu tun, dass sich die Mannschaft tatsächlich wohler fühlt mit der Viererkette, habe ich mir sagen lassen. Sind ja in der Analyse gegangen nach dem 1:2 gegen Portugal, nach der Niederlage im Nations League Halbfinale und haben sich dafür ausgesprochen. Und deswegen ist hinten die Konstellation mit Jonathan Tah und Robin Koch von Eintracht Frankfurt in der Innenverteidigung zustande gekommen. Und links hinten, da verteidigt jetzt David Raum für den Berliner Maximilian Mittelstädt. Davor im defensiven Mittelfeld ist neu dabei Pascal Groß von Borussia Dortmund. Karim Adeyemi ist einer aus der Dreierkette, dann hinter dem einen Stürmer, der Niklas Füllkrug sein wird, vorne von West Ham United, also einer, der mit Flanken gefüttert werden kann. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich aufteilen. Adeyemi, Nick Woltemade und Florian Wirtz von noch Bayer Leverkusen, wie die dann auch rotieren während des Spiels, um offensiv da ein bisschen Power reinzukriegen.
Wer weiß, vielleicht geht das Ding sogar als Doppelspitze ab, aber das werden wir dann nachher sehen. Steffi, da fragt sich der verdutzte Moderator im Studio natürlich, wäre es nicht klüger gewesen, sich vor dem Portugal-Spiel mit der Mannschaft ins Benehmen zu setzen und da schon mal als Bundestrainer zu fragen, welche Abwehr hättet ihr denn gern?
Na, wahrscheinlich hat er das gemacht, der Julian Nagelsmann. Ist ja ein sehr kommunikativer Typ, aber er hatte sich was überlegt gegen Portugal. Er hat ja da den Robin Koch hinten in der Dreierkette zentral spielen lassen. Der sollte immer so ein bisschen anschieben und eine zusätzliche Anspielstation sein. Nur da sind die Deutschen halt mit dem Druck der Portugiesen nicht so klar gekommen. Wir haben das ja mittlerweile auch mitbekommen. Da fehlte halt die Energie, da fehlte Esprit, da fehlte die Galligkeit, alles. Und all das wollen die mehr als 50.000 Fans heute hier im Stadion in Stuttgart natürlich sehen gegen Vize-Weltmeister Frankreich.
Dessen Trainer Didier Deschamps hat durchblicken lassen, na, das wichtigste Spiel sei das nicht jetzt für seine Mannschaft. Welche Aufstellung hat er gewählt im Vergleich zur Partie gegen Spanien, die 4:5 verloren ging?
Ich finde immer schön, wenn so eine Startelf dann am Ende genau die Sprache spricht. Es sind 8 neue, die er heute auf den Rasen zaubert. Also der Kapitän heißt nach wie vor noch Kylian Mbappé. Maignan steht auch immer noch im Tor und Rabiot im defensiven Mittelfeld. Alle anderen drumherum sind neu. Und den einen oder anderen kennt man auch noch aus der Bundesliga. Der Ex-Frankfurter Randall Kolo Muani ist zum Beispiel dabei in der Offensive. Markus Thüram, der Ex-Gladbacher, auch der. Und auf wen ich mich ganz besonders freue, ist Rayan Cherki von Olympique Lyon. 21 Jahre alt. Der gibt heute sein Startelfdebüt. Der ist gegen Spanien eingewechselt worden beim Stand von 0:4 und hat diese Aufholjagd, dieses 4:5 am Ende mit initiiert, ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Also den sollte Deutschland besser im Blick behalten, den jungen Mann.
Zu den äußeren Umständen, du hast es schon gesagt, das Stadion ist ausverkauft und hier in Berlin und Brandenburg hat es heute mächtig gescheppert, geblitzt und gedonnert und geregnet. Wie ist das Wetter in Stuttgart?
Also es tut mir sehr leid für euch, Thomas. Bei uns ist der Himmel jetzt aufgegangen. Die Sonne ist da. Geregnet hat es nur heute früh. Und ich glaube, es könnte ein gutes Omen sein. Vielleicht überträgt es sich ja vom Himmel in die Herzen der deutschen Elf. Und vielleicht bringen sie es dann am Ende auch auf den Rasen. Die Leidenschaft und die Liebe hat sich zumindest Bundestrainer Julian Nagelsmann gewünscht.
Steffi Batschek, unsere Reporterin in Stuttgart beim Spiel der deutschen Nationalelf gegen Frankreich. Um 15 Uhr geht's los. Handball, Fußball und Herrenfinale bei den French Open live zu verfolgen an diesem Pfingstsonntag hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Josefine Grützmacher hat die Nachrichten und anschließend geht's dann bei Soup and Science um Umweltneurowissenschaften.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest gibt Stau mit 20 Minuten Verzögerung. A10 nördlicher und östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Rastplatz Kappgraben und Hohenschönhausen gibt's Behinderung nach einem Unfall auf der linken Spur. A111 Richtung Berlin zwischen Kreuz Oranienburg und Hennigsdorf ist nach einem Unfall nur die linke Spur frei und es staut sich mit 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, Friedrichshain und Mitte, Frankfurter und Karl-Marx-Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Gürtel- und Gruner Straße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh. Aktuelles zur S-Bahn. Die S5 ist zwischen Strausberg Nord und Strausberg unterbrochen. Dort liegen Gegenstände auf dem Gleis. Und auf der S46 gibt es wegen einer Störung an einem Bahnübergang Verspätungen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. In Berlin findet gerade der große Umzug vom Karneval der Kulturen statt. Es nehmen fast 70 Gruppen mit rund 4000 Akteurinnen und Akteuren teil. Nach Angaben der Veranstalter sind 13 Gruppen zum ersten Mal dabei. Der Zug ist diesmal auf der Frankfurter und der Karl-Marx-Allee unterwegs. Grund sind Bauarbeiten in Kreuzberg. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz.
Das Ministerium für Wirtschaft versucht gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft, aber vor allem auch mit der kommunalen Ebene Flächen vorzubereiten, konkrete Gespräche zu führen und dann vor allem auch Investitionen zu sichern in Zukunftstechnologien, hier in KI, in Rechenzentren, aber auch in Softwarelösungen. Und das ist derzeit etwas, was gelingt.
Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller, SPD. Die russischen Truppen dringen nach eigenen Angaben weiter in die Ukraine vor. Eine Panzereinheit habe die Westgrenze der Region Donezk erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien Panzer bis an die Grenze von Dnipropetrovsk im zentralen Osten herangerückt. Die ukrainische Führung äußerte sich bislang nicht zu den Meldungen. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er hat angekündigt, noch in diesem Jahr die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet Dobrindt das mit der gestiegenen Bedrohung. Mit Tasern könnten sich Beamte zum Beispiel besser vor Messerangriffen schützen. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft hat zuletzt Taser gefordert. Das Gerät ist umstritten. Befürworter sehen die Chance, damit den Einsatz von Schusswaffen zu reduzieren. Kritiker sagen, dass die Hemmschwelle beim Griff zum Taser niedriger sei. Außerdem könnte der Einsatz in manchen Fällen tödlich sein.
Die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Fers, hat zum Pfingstfest dazu aufgerufen, Demokratie und Menschenwürde zu verteidigen. Auch das Grundrecht auf Asyl dürfe niemals zur Disposition stehen, sagte sie in ihrer Predigt in Hamburg. Ein Grundrecht der Menschlichkeit sei schon aus biblischer Tradition nicht verhandelbar. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, rief in seiner Predigt zu mehr sozialem Miteinander auf. Menschen seien nicht dafür gemacht, um sich selbst zu kreisen, sagte Betzing. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Nachmittag bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken, Schauern und zum Teil kräftigen Gewittern. Dazu in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17, in Brandenburg an der Havel 20 Grad. Morgen, Pfingstmontag, dicht bewölkt mit leichtem Regen, nur selten mal sonnig bei 17 bis 19 Grad. Am Dienstag wolkig vor allem in der Nordhälfte, schauerartige Regenfälle bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Was ist gesünder? Eine Tafel Schokolade oder ein Apfel? Eine Runde Joggen oder eine Stunde Fernsehen? So weit, so einfach, aber Achtung, was ist gesünder? Auf eine grüne Fläche zu schauen oder auf eine blaue? Ein Raum, in dem runde Formen überwiegen oder die klassischen eckigen vier Wände? Farben, Formen, Gerüche, Geräusche und vieles andere mehr beeinflussen auch unsere Gesundheit, und zwar unsere seelische und geistige. Und wie sie das machen, darüber sprechen wir heute bei Soup & Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, in deren Räumen wir wieder zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Anna Korwis, ein herzliches Willkommen an unser Publikum hier im Saal bzw. im Radio. Mein Gesprächsgast auf dem Podium ist die Professorin Simone Kühn. Sie leitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch recht jungen Fachbereich Umweltneurowissenschaften. Simone Kühn, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Lassen Sie uns erstmal einen Begriff klären, der für alles, was wir im Folgenden besprechen wollen, ganz grundlegend ist. Neuronale Plastizität. Was ist das?
Ja, früher war mal die Lehrmeinung, dass wir mit einer gewissen Anzahl von Neuronen geboren werden und die dann nur über die Zeit absterben können und dass man die nicht neu entwickeln kann. Aber mittlerweile wissen wir, dass so Neurone durchaus neu gebildet werden können oder neue Verbindungen schließen können und sich das Hirn sozusagen regenerieren kann. Das ist so grob gefasst, was wir unter neuronaler Plastizität begreifen. Ist im Tier zuerst entdeckt worden. Die profitieren eben auch von sogenannten angereicherten Umwelten. Wenn man ein Tier, also eine Maus sozusagen nicht in so einen Standardkäfig tut, sondern in einen Käfig, wo irgendwie was zum Spielen drin ist und wo man was tun kann, dann wachsen eben auch deren Neurone. Das ist ein Beispiel für neuronale Plastizität.
Für unser Thema heute bedeutet das, wenn man Umweltfaktoren, Rahmenbedingungen verändert, kann sich das eben auch auf unser Gehirn auswirken, positiv oder auch negativ, je nachdem eben. Wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann haben wir den Umstand, dass Sie sich diesem ja immer noch recht neuen Forschungsfeld widmen, dem Umstand zu verdanken, dass wir Menschen per se erstmal faul sind, weil Sie sich vorher gewidmet haben den Fragen regelmäßiger Sport, wie wirkt sich das auf die Hirngesundheit aus und so weiter. Stimmt das?
Genau, wir haben halt vorher sehr viel Forschung gemacht, die einfach versucht hat, Bedingungen zu finden oder Tätigkeiten zu finden, die für die Hirngesundheit und das Wachstum irgendwie günstig sind. Und da macht man dann typischerweise Trainingsstudien. Man lädt Leute ein und erklärt ihnen, was gesunde Ernährung ist und versucht sie anzuhalten, das zu machen. Oder sagt, wenn ihr dreimal die Woche Fahrrad fahrt, wird euer Hirn auch gesünder werden. Typischerweise machen unsere Probanden das aber leider wirklich nur, solange man sie bezahlt und solange das Interventionsfenster ist. Und danach hören sie wieder auf. Und das hat mich irgendwann geärgert. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, wenn ich jetzt besser verstünde, was einfach die Kontextbedingungen machen. Und wenn es vielleicht ausreichen würde, gut zu wissen, wo Menschen wohnen müssen, damit sie eine optimale Hirngesundheit haben, dann hätte ich das aktive Element irgendwie ausgeschlossen. Ist auch ein bisschen naiv, sehe ich ein, aber so ist das zustande gekommen, die Idee, auf die Umwelt zu fokussieren.
Da hätte man auch gleich viele Menschen mit einem Schlag erwischt, ne?
Genau, und auch egal, ob sie jetzt mitmachen wollen oder nicht.
Genau, das ist
sozusagen einfach Gesundheitsverordnung. Genau.
Und ein anderer Ausgangspunkt für Ihre Studien ist auch die Tatsache, dass das Leben in der Stadt krank machen kann, dass das Risiko für psychische Erkrankungen wirklich drastisch erhöht ist, wenn man in der Stadt lebt, und immer mehr Menschen leben in Städten. Warum Städte krank machen, das war neulich schon mal Thema bei uns in den Wissenswerten. Heute wollen wir eher so auf die Kehrseite der Medaille schauen, nämlich was es eigentlich an der Natur ist, die uns gesund machen kann, unser Gehirn gesund machen kann. Ist denn diese Grundannahme überhaupt schon hinreichend belegt, dass es so ist, dass die Natur unser Gehirn heilen kann?
Also ich würde sagen, das ganze Feld ist relativ neu. Ich würde auch bezweifeln, dass gezeigt ist, dass Stadt wirklich krank macht. Also man könnte es auch einfach umdrehen und sagen, die Abwesenheit von Natur, die wir hier alle erleiden, ist sozusagen das eigentliche Agens. Das ist wirklich, das sind einfach zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Studien machen, wo wir die Komplexität der Umwelt wirklich abbilden können und eben beide Faktoren, sowohl die potenziell ungesunden Effekte der Stadt angucken, aber auch die potenziell gesund machenden Faktoren der Natur anschauen.
Ja, aber warum ist es eigentlich so, dass man der Natur zuspricht, dass sie einen guten Effekt auf unsere auch Hirngesundheit hat? Ist das noch so ein evolutionäres Ding, also aus der Zeit, als wir Jäger und Sammler und so waren?
Ja, man muss zugeben, dass viele der Theorien in dem Feld der Umweltpsychologie, die machen das vor allen Dingen oder haben es seit Jahren sich angeschaut, sehr aus dieser Evolutionsbiologie heraus argumentieren und einfach sagen, wir kommen daher, das ist evolutionär unser Backbone sozusagen, und deswegen haben wir eine ganz, ganz intensive Präferenz für biologische Dinge. Aber es ist halt in der Forschung faktisch nicht überprüfbar. Da können wir ja nie hin zurückreisen und das nicht testen. Das heißt, es ist plausibel und ich mag das auch gerne, die Idee, aber ich glaube, das ist nicht überprüfbar.
Sie haben ja auch Probanden in die Natur geschickt,
haben die Spaziergänge machen lassen. Ein Teil der Probanden im Grunewald war es, glaube ich, sogar. Genau. Ne? Genau. Und die anderen durften sich in der Stadt verlustieren. Kuda?
Schlossstraße.
Schlossstraße, auch schön. Was haben Sie denn bei denen beobachtet? Welche Auswirkungen hatten diese Spaziergänge?
Also wir haben versucht, die unter ganz standardisierten Bedingungen erstmal bei uns im MRT, dem Magnetresonanztomographen, zu untersuchen und sie dann da rauszunehmen, mit dem Taxi zu dem Ort zu bringen, und dann durften die eine Stunde lang spazieren gehen, entweder im Grunewald oder in der Schlossstraße, und haben sie dann wieder eingesammelt mit dem Taxi und wieder die gleichen standardisierten Laborbedingungen danach wieder hergestellt. Und in diesen Laborbedingungen haben wir den Probanden Stimuli gezeigt. Also man weiß, wenn man ängstliche Gesichter zum Beispiel sieht als Mensch, dann reagiert man darauf mit Stress, weil wir einfach gelernt haben, oder auch das wahrscheinlich auch evolutionär klug ist, auf Angst sozusagen auch mit Angst und Stress zu reagieren, weil es ein Alarmsignal ist. Und diese Art von Test haben wir vor und nach dem Spaziergang gemacht und konnten dann sehen, dass es tatsächlich eine Reduktion der typischen Hirnreaktionen auf Angst gibt, wenn man im Grunewald spazieren gegangen ist. Wenn man aber in der Stadt spazieren gegangen ist, ist das Signal stabil geblieben. Das heißt, da gab es keine Veränderung dieser Stressreaktion sozusagen. Und für uns ist das ein Hinweis darauf, dass vielleicht nicht die Stadt dieses pathogene, ungesunde Agens ist, sondern dass es tatsächlich die Natur ist, die einen positiven Effekt auf Menschen machen kann und eben Stresssysteme irgendwie runterregulieren kann.
Also Sie konnten beobachten, dass dieser kurzzeitige Spaziergang letztlich, ja nur eine Stunde, dass der sich schon ausgewirkt hat auf ja das Stresslevel im Gehirn. Ja. Und Sie hatten, glaube ich, schon zuvor mal eine Studie gemacht, da haben Sie, wie viele waren es, 341 Berliner Senioren in so eine Röhre, also in so ein MRT reingeschoben, ja, und haben geschaut, wie sich deren jeweiliges Wohnumfeld auswirkt.
Genau, diese Amygdala, so heißt das, ist so ein Mandelkern ganz tief unten im Hirn, ist auch eine sehr alte Struktur, ist also der Kortex obendrauf, ist sozusagen noch relativ jünger von der Evolution gesehen, aber diese tiefen Strukturen sind sehr alt und die haben was mit Stressverarbeitung zu tun. Und da haben wir uns die Amygdala strukturell angeschaut und haben gesehen, dass je mehr Wald die älteren Probanden in einem Kilometer Radius um ihr Zuhause hatten, desto besser war die Integrität dieser Amygdala, also dieser Hirnstruktur. Man kann aus sowas nicht auf Kausalität schließen. Ne? Wir nehmen einfach Leute, gucken deren Amygdala an und gucken an, wie sie wohnen. Ob jetzt das Wohnen wirklich diese Hirnstruktur verändert hat oder ob diese andere Hirnstruktur dazu geführt hat, dass ich mir einen Lebensort gesucht habe, der möglichst nah am Wald ist, können wir so nicht sagen. Wir haben allerdings viel Daten von den Probanden darüber, was die so im Alltag machen, ne? Ob die viel rausgehen, ob die viel Sport machen und so. Und ich habe wirklich mit allen Mitteln versucht, diese Assoziation zwischen der Güte, sagen wir jetzt mal so, dieser Hirnstruktur und der Tatsache, dass da viel Wald ist in der Umgebung, irgendwie wegzurechnen, also irgendwie zu erklären. Ist das die Tatsache, dass die wirklich draußen spazieren gehen? Ist das die Tatsache, dass die viel Sport draußen machen und der Wald irgendwie anregt dazu, dass man rausgeht? Das konnten wir aber nicht wegkriegen. Also es scheint eine relativ stabile Assoziation zu geben zwischen dieser Wohnumgebung und dieser Hirnstruktur, die es irgendwie nahelegt, dass das die Umwelt ist, die das Hirn beeinflusst.
Dass es wirklich auch dauerhaft zu einem gesünderen Hirn, um es jetzt mal ganz grob zu formulieren, beitragen könnte.
Genau. Und die Tatsache, dass es ausreicht, dass man in der Nähe vom Wald wohnt und dass es nicht relevant ist, ob ich jetzt wirklich in den Wald gehe und ob ich da irgendwie Pilze sammle oder nicht, sondern dass es die pure Präsenz in der Nähe ist.
Und in der jüngeren Studie oder in der jüngsten Studie, glaube ich sogar, haben Sie sich ein Element nochmal rausgepickt, gesondert, nämlich Vogelgezwitscher. Vorhanden im Wald, aber auch in Weddinger Hinterhöfen, wie ich sagen kann, auch gerne morgens um 4. Und da haben sie untersucht, inwieweit sich das beruhigend auswirken kann oder eben auch nicht. Hm. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, es sind 6 Minuten, glaube ich, ne? 6 Minuten Vogelgezwitscher zuzuhören, ja, wirkt beruhigend auf uns. Wenn wir nicht davon geweckt werden, möchte ich einschränkend hinzufügen.
Genau, wir haben uns vor allen Dingen angeguckt, wie das wirkt auf solche Maße, die was mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Also es gibt Maße von Depressivität, Ängstlichkeit und Paranoidie, die man auch bei gesunden Probanden messen kann. Also dieses Gefühl, jemand läuft mir hinterher, oder das Gefühl, die reden über mich, ist quasi eine Art Paranoidie-Symptom. Das haben wir alle, also wir alle denken das manchmal, ist aber auf dem Spektrum der schizophrenen Erkrankungen sozusagen. Und gerade bei Schizophrenie weiß man sehr gut, dass das in Städten viel, viel häufiger ist. Und wir haben jetzt also diese größere Gruppe von gesunden Probanden einmal vor der Exposition zu den Vogelgezwitscher befragt und dann danach nochmal und konnten sehen, dass dieses Vogelgezwitscher tatsächlich dazu führt, dass die Leute weniger ängstlich sind und weniger paranoid sind und auch in Depressionen abnehmen.
Das jetzt ein Ausflug ins Grüne und vielleicht auch so romantisches Vogelgezwitscher, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Specht oder was auch immer, dass das gut tut, das ist ja so ein Klassiker, das weiß man ja irgendwie. Warum dürfen wir uns denn Ihrer Meinung nach nicht damit zufrieden geben, dass wir das einfach wissen und uns dann ab und zu mal selber so einen Spaziergang im Grünen verordnen? Warum müssen wir das auf neurowissenschaftlicher Ebene dann auch noch untersuchen und spezifizieren?
Also in meinen Augen gibt es mehrere Gründe. Erstens gibt es Leute, die können nicht einfach so in die Natur gehen. Also ich denke mir einfach mal an Menschen in einem Altersheim, die nicht raus können oder jetzt zu Covid-Bedingungen, wo wir alle irgendwie nicht raus konnten oder Gefängnisinsassen. Ich meine, es gibt immer wieder Kontexte, in denen man nicht einfach so in die Natur gehen kann und da wäre es, finde ich, total super, wenn man sagen könnte, es sind genau die Aspekte, die wir den Leuten trotzdem ermöglichen sollten. Und es gibt ja zum Beispiel wirklich mittlerweile gute Methoden. Man kann mit virtueller Realität wirklich ziemlich realistisch Umgebungen darstellen. Das soll jetzt nicht heißen, wir brauchen die Natur nicht, aber es ist ja schon schön, wenn man das Populationen, die nicht raus in die Natur können, irgendwie ersetzen kann. Genauso denke ich, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir werden uns noch umschauen müssen, wie unsere Welt demnächst aussieht. Und wenn wir die Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen, rauszufinden, was sind das denn für Elemente, die wirklich für unsere Gesundheit auch essentiell notwendig sind, hat man nochmal mehr Impact, Leute dazu zu animieren, zu sagen, wir müssen uns bemühen, das zu erhalten, weil wir, jedes Individuum davon abhängig ist, zwecks unserer eigenen Gesundheit, dass wir die Natur erhalten.
Jetzt ist aber ja Natur quasi ein Gesamtkunstwerk. Also wenn wir uns mal den Wald vorstellen, ne, dann riecht das irgendwie würzig. Der Specht, der klopft irgendwie gegen den Stamm. Das Auge sieht sich am Grünen satt. Macht es denn dann Sinn, sich einzelne Aspekte wie eben das Vogelgezwitscher rauszupicken, um die zu untersuchen? Oder ist es mehr das Gesamtwerk, was den Effekt bringt?
Also wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, wo wir wirklich versucht haben, das auseinander zu dividieren. Ist sehr artifiziell, weil in einem Labor stattgefunden. Aber wir haben zum Beispiel den Leuten virtuelle Realitätsbrillen aufgesetzt und dann wirklich so eine Art Surround-Video gezeigt. Also dass man so ein 360 Grad, man hat wirklich den Eindruck, man steht im Wald sozusagen. Und dann haben wir bestimmten Gruppen dazu auch noch die Geräusche vom Wald gespielt und bestimmten Gruppen auch noch dazu den Geruch gespielt. Und andere haben eben nur eine von diesen Modalitäten bekommen. Und wir sehen schon in bestimmten Parametern, dass es was bringt, alles zusammen zu haben. Sogar mehr als die Summe der Teile sozusagen. Das ist halt nicht so, wir haben einen gewissen Effekt für das Sehen, einen gewissen Effekt fürs Hören und einen gewissen Effekt fürs Riechen. Und dann scheint es so zu sein, dass für manche Dimensionen, zum Beispiel positiven Affekt, also das Gefühl, das war jetzt ein schönes Erlebnis, da scheint es was zu bringen, wenn man diese Modalitäten zusammenfügt und sogar mehr als die Summe der Teile. Das ist aber nicht für alle Dimensionen der Fall. Also nicht für alle positiven Effekte, die wir messen, ist das relevant, dass wir jedes Element zusammen haben. Ich meine, man muss auch einfach realistisch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, es ist wirklich gesund, Vogelgezwitscher immer zu hören. Das könnte man beim Arbeiten irgendwie einfach im Hintergrund haben. Ich kann aber nicht einfach im Hintergrund sagen.
Ja, ich bräuchte eher so ein Meeresrauschen, glaube ich.
Genau, da haben wir auch schon mal mit experimentiert. Wir haben sogar auch die Vögel mal versucht, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Notaufnahme abzuspielen, weil da gibt es wirklich immer wieder Probleme mit Aggression und wirklich Genervtheit, was ja klar ist. Ne? Man wartet stundenlang und man braucht wirklich Hilfe und sitzt und sitzt. Da haben wir es auch mal versucht mit den Vogelstimmen. Die Patienten fanden das relativ okay, das Personal überhaupt nicht. Die haben das irgendwann von den Wänden gerissen. Das waren so Häuschen. Die fanden das nicht witzig. Also ich glaube schon auch, dass man damit Leute nerven kann. Aber an sich wollte ich nur sagen, bestimmte Elemente kann man halt einfacher ändern. Auch so einen Geruch kann man im ganzen Raum einfach ändern. Ich kann aber jetzt schwer sagen, wir müssen alle den ganzen Tag im Wald sitzen. Das wird nicht realisierbar sein. Also.
Ja. Gibt es denn messbare Indizien darauf hin, welcher Sinn der wichtigste ist, dass der mit Natur oder naturähnlichen Sachen bespielt wird? Also ist das Auge das wichtigste Eintrittstor für psychische Gesundheit oder ist es der Geruch von Baumharz oder so?
Ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt Menschen, unterscheiden sich so ein bisschen. Es gibt die, die mehr auditiv unterwegs sind, die mehr visuell unterwegs sind. Da sieht man einfach interindividuelle Unterschiede, dann bespielt man lieber denjenigen mit der Modalität, die ihm am besten gefällt sozusagen. Ganz generell sind, glaube ich, die visuellen Effekte schon sehr stark. Die sind aber auch am meisten untersucht worden, muss man sagen. Das ist so einfach, man zeigt Bilder. Also das macht auch irgendwie jeder Forscher. Was man auch noch sagen kann, ist, dass diese olfaktorischen, also Riechreize, eigentlich auch eine gute Eintrittspforte sind, weil das sozusagen direkt an der Nase kommt man ins Hirn. Also so schneller als durch Geruch kann man eigentlich das Hirn nicht erreichen. Oft wird auch gesagt, das ist mehr so unterbewusst und deswegen auch viel wirksamer, weil wir das nicht so bewusst wahrnehmen die meiste Zeit, aber deswegen einen starken Effekt haben kann. Aber jetzt so direkt gegeneinander getestet hat das, glaube ich, auch nie jemand. Also ich würde jetzt zögern zu sagen, es gibt die Modalität, die muss man bespielen.
Sie haben schon gesagt, das ist quasi auch so ein bisschen Typsache, auf was man am ehesten anspringt. Wie schwierig ist es denn überhaupt auch genetische Faktoren zu eliminieren, dass sie nicht eine Studie verfälschen, weil ja dann auch im Genpool vielleicht schon bestimmte Reaktionen angelegt sind?
Genau, das ist immer ein Riesenproblem. Also wenn wir Interventionsstudien machen, dann versucht man immer randomisiert zuzuweisen. Ne? Man nimmt dann den Nächsten, der kommt, der geht in die eine oder die andere Gruppe in der Hoffnung, dass man irgendwie balanciert verteilt, ne? Und die typischen visuellen Leute nicht alle in der einen Gruppe am Ende hat. Um das besser zu kontrollieren, machen wir jetzt zunehmend Zwillingsstudien. Das heißt, wir suchen eineiige und zweieiige Zwillinge und fangen dann an, mit denen Interventionsstudien zu machen, weil wir dann wissen, die haben wirklich die gleiche Genetik. Also monozygote Zwillinge sind komplett identisch, was die Genetik angeht. Und dann kann man eben auch mehr kausale Schlüsse ziehen. Also dieses mit, der eine hat sich dann entschieden, das eine zu machen oder das andere, gibt es zwar auch bei Zwillingen, aber das ist extrem reduziert. Die sind sich einfach wahnsinnig ähnlich, ob Lebensstilfaktoren und auch anderen Lebensfaktoren. Auch die sind meistens in den gleichen Haushalten groß geworden. Die hatten die gleichen Umwelterfahrungen in der frühen Kindheit und ziehen dann erst irgendwann mal freiwillig aus. Und dann kann man sich halt angucken, macht's was aus, wenn der eine in die Stadt gezogen ist und der andere aufs Land? Und können wir dann Unterschiede in diesen gut gematchten Personen sozusagen finden?
Sie bauen da ja auch eine richtige Zwillingsdatenbank auf, von der dann auch andere Forscher, wenn ich das richtig verstehe, profitieren dürfen, ne, auf die alle zugreifen dürfen, wenn sie sich den Namen merken können. Gertrud.
Gertrud. Ja, German Twin Registry Under Development. Das ist Gertrud. Ja, wir dachten, Gertrud. Ein schöner deutscher Name. Das ist dann irgendwie, es ist wirklich erstaunlich. Es gibt wirklich weltweit, fast jedes Land hat große Zwillingsregister. Die nordischen Länder sind nochmal besonders hervorzuheben, weil die einfach jeder ist per Geburt sozusagen in dem Register. Und da kann man wirklich dann alle Zwillinge der ganzen Nation sozusagen bekommen für Forschung. Also das Zwillingsdesign ist einfach ein unheimlich starkes. Und ich finde, das wird in der Forschung, gerade in Deutschland, nicht genügend berücksichtigt, weil wir jetzt diese genetischen Tools haben. Ne? Wir können plötzlich den Gencode entschlüsseln und haben sich alle weggewandt von dieser klassischen Zwillingsforschung. Es gibt aber jetzt langsam wieder die Tendenz zurück, sich zu besinnen, dass das eigentlich ein perfektes Design ist.
Aber nochmal die Frage, Sie haben schon ein Beispiel genannt mit der Notaufnahme in Hamburg im Uniklinikum mit dem Vogelgezwitscher. Also wie kann man sich denn das, was Sie in Ihren Studien herausfinden, wie kann man sich das denn in einem Leben in einer Stadt später mal zunutze machen? Also ich weiß, es gibt auch in Berliner U-Bahnhöfen zum Beispiel immer Versuche so mit klassischer Musik. Zum Teil ist es, um Obdachlose zu vergraulen, zum Teil soll es aber auch wirklich Aggressionen lindern. Kann denn so ein artifiziell eingespieltes Geräusch zum Beispiel oder künstlicher Baumharzgeruch oder so, kann das denn die gleiche Wirkung entfalten wie echter, natürlicher? Bringt sowas was?
Also bis jetzt legen die Daten eigentlich immer nahe, dass das reale, wirkliche Rausgehen in die Natur das Beste ist, was wir machen können. Also da kommt auch kein Substitut sozusagen ran. Andererseits ist ein bisschen Naturexposition anstatt gar keinem schon auch wahrscheinlich günstig. Und man muss sich wirklich mal fragen, wir verbringen alle einen Großteil unserer Zeit in Innenräumen. Also 80-90% ist ein Europäer in Innenräumen. Und wenn wir uns klar machen, dass Natur irgendwie gesund ist, dann sollte man, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass man am Tag auch ein bisschen Grün abkriegt. Und es reicht wirklich wahrscheinlich auch das einfache Rausgehen. Wir haben eine Studie an uns selber mal im Labor gemacht, wo wir alle von uns, die Lust hatten mitzumachen, sind einfach immer wieder in den Scanner gegangen und haben versucht, die letzten 24 Stunden mit Fragebögen zu beschreiben. Und da hatten wir auch die Variable erfragt, wie viele Stunden warst du draußen?
Also auch in der frischen Luft.
Genau. Einfach so draußen. Und die Menge draußen sein, 24 Stunden bevor der Messung, macht eine signifikante Veränderung des präfrontalen Kortex, also hier oben quasi. Und das ist eine Struktur, die unheimlich relevant ist. Also wenn wir Schulbildung bei Kindern betreiben, stärken wir den präfrontalen Kortex. Ne? Da erinnern wir Dinge, da manipulieren wir Dinge, da inhibieren wir. Also wenn wir den Schokokuchen jetzt nicht sofort aus dem Kühlschrank nehmen und essen, ist das der präfrontale Kortex. Das heißt, wir finden eine Assoziation zwischen der Menge der Zeit, die wir draußen waren, am letzten Tag sozusagen, und der Güte dieser präfrontalen Hirnstruktur. Das heißt also, ich mag sonst wo ungünstig leben, weil ich es mir vielleicht auch nicht leisten kann, an einem schöneren Ort oder grüneren Ort zu leben. Trotzdem habe ich aber ja die Wahl am Tag, wie viel Zeit verbringe ich draußen. Das heißt, das Aufsuchende und einfach nur raus an die frische Luft gehen, scheint auch schon einen guten Effekt zu haben.
Sie haben eben die Zahl gesagt, die greife ich nochmal auf. 80-90% unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen. Sie untersuchen auch am Max-Planck-Institut und auch in einem Netzwerk Wirkungsforschung in Architektur und Städtebau, wie die Gestaltung von Innenräumen und von Formen einfach auf uns wirkt. Da ist ja die Gretchenfrage tatsächlich, womit fühlen wir uns wohler, eckige oder runde Formen? Zu welchem Schluss sind Sie bisher gekommen?
Naja, es gibt wirklich auch schon gar nicht so wenig etabliertes Forschungsfeld, was das mit abstrakten Formen immer wieder untersucht hat, ne? Also präferieren Leute eine Uhr, die eher eckig ist, oder eine runde Uhr? Da gibt's eine starke Präferenz auch weltweit für Rundungen. Also Menschen mögen rund und finden eckig irgendwie nicht so gut. Und dieses Eckige, man hat dann immer so Thesen gehabt wie, vielleicht stößt man sich daran eher, vielleicht ist die Verletzungsgefahr größer, deswegen mögen wir Ecken nicht. Und wir haben dann gedacht, können wir das auch in die Innenräume übertragen? Also angenommen, wir zeigen nur klassische Möbel, also richtig alte, antike Möbel, aber die eine Variante immer eckig gestaltet, die andere rund, finden wir dann auch, wenn wir Leute in VR, also so eine virtuelle Welt packen, finden wir da diese Präferenzen auch. Und interessanterweise finden wir sie nicht, wenn die Leute quasi virtuell in diesen Raum gebeamt werden. Wir finden es aber, wenn wir Fotos von diesen Räumen zeigen. Also offenbar scheint diese Präferenz für Rundungen auch eher sowas Ästhetisches zu sein, was man erst dann hat, wenn man ein Bild anguckt und als Betrachter es sozusagen anschaut, aber nicht, wenn wir da drin sind und existieren.
Das sind aber alles auch ganz unbewusste Reaktionen dann, ne?
Ja, genau. Hm.
Kann es denn auch sein, dass für manche Menschen die Umgebung und wie die Umgebung eben aussieht, sich anfühlt, dass sie dafür empfänglicher oder sensibler sind als andere Menschen, die vielleicht mehr so aus sich heraus schöpfen, die dann auch nicht so sensibel vielleicht reagieren auf Stadtbedingungen?
Also es gibt so Ideen in der Psychologie, das nennt man Umweltsensitivität, und da gibt's Menschen, die unterschiedlich stark ausgeprägt darauf sind. Also es gibt Leute, die eher Aufmerksamkeit dafür haben, denen das auch auffällt, die auch aktiver versuchen, ihre Umwelt danach zu beeinflussen, dass sie sich da gut drin wohlfühlen, und andere, die da irgendwie eher oder immer sagen würden, das fällt mir nicht auf. Allerdings muss man sagen, diese Effekte von Natur, die findet man auch bei den Leuten, die typischerweise sagen, ich brauche nicht rausgehen, mich interessiert es nicht. Üblicherweise findet man die positiven Gesundheitseffekte auch bei denen, die von sich sagen würden, ich muss das nicht haben.
Inwiefern würden Sie denn sagen, müsste da Stadtplanung auch viel mehr Rücksicht drauf nehmen auf die Erkenntnisse, die man bisher schon hat?
In meinen Augen müsste es einfach mehr und konsistent das gleiche findende Forschung geben, bevor ich mich trauen würde zu sagen, Leute, jetzt lasst uns Bäume pflanzen. Weil das ist halt ein Riesenaufwand.
Wobei klimamäßig?
Nee, schon. Das ist aber
eine gute Idee.
Genau, aber ich finde schon, als Wissenschaftler finde ich, sollte man wirklich erstmal die Erkenntnis sortieren und wirklich sicher sein, dass das unwiederbringlich der Grund ist, bevor man dann zur Politik rennt und sagt, so, jetzt will ich Riesenveränderungen haben, weil ich einfach das Risiko zu groß finde, da jetzt Dinge in Bewegung zu setzen, die wir so nicht haben vorhersehen können. Also ich bin da schon eher ein bisschen konservativ und denke, wir sollten erstmal unser Business verstehen, und das ist Wissenschaft. Ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz. Aber sobald wir das sind, würde ich total gerne daran mitwirken, Stadtplanung, Architektur zu beeinflussen. Architektur ist auch ein sehr interessantes Thema. Wirklich ganz viele Gebäude von so Star-Architekten werden nicht gemocht von Menschen, ne? Also Ihnen fallen bestimmt auch Beispiele ein, aber das sind üblicherweise nicht die Gebäude, wo Menschen reingehen und sich wohlfühlen. Man muss sich auch fragen, wo haben wir uns denn da hingebracht? Ich meine, nicht jedes Gebäude muss vielleicht nur zum Wohlfühlen sein. Ich will auch gar keinem vorschreiben, wie man bauen soll, aber man muss sich doch schon fragen, wenn jetzt ein Großteil der Bevölkerung sagt, nee, ich fühle mich da unwohl, ob das dann die große Kunst ist oder ob das wirklich dem Menschen was bringt. Also ich hätte einfach ein großes Interesse daran, zumindest zu wissen, welche Formen, welche Farben, welche Kontexte sind denn gesünder für den Menschen, und dann mag sich ein Architekt gerne bewusst dagegen entscheiden, aber ich fände es trotzdem schön, wenn wir das wüssten, und das wissen wir derzeit einfach nicht.
Vielleicht auch noch der Service-Hinweis, es werden auch immer weitere eineiige, aber auch zweieiige Zwillinge gesucht, und überhaupt habe ich auch auf Ihrer Website gesehen vom Institut, Sie brauchen auch für diverse Studien immer noch Probanden.
Ja, ja.
Sie sind immer auf der Suche, also fühlen Sie sich durchaus aufgerufen, wenn Sie Lust haben, bei Wissenschaft mitzumachen, sich da zu melden, oder?
Ja, absolut. Ja. Also Gertrud heißt unsere Webseite, gertrud.info. Und auch ansonsten findet man auf unserer Webseite unsere Probandenkontakte.
Simone Kühn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup in Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war die Umweltneurowissenschaftlerin Simone Kühn. Sie hält eine Professur für neuronale Plastizität am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitet in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch jungen Forschungsbereich Umweltneurowissenschaften. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Und hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und vor allen Dingen mit Sport. Hallo Sportsfreunde, im Studio ist Thomas Kroh. Ich wünsche Ihnen frohe Pfingsten und viel Spaß an einem langen Sportnachmittag hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Drei Entscheidungen stehen an. Zum ersten der Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft. Wer jubelt am Ende dieses letzten Spieltages in der Handball-Bundesliga? Die Füchse Berlin oder die Mannen vom SC Magdeburg? Magdeburg spielt in Bietigheim und die Füchse Berlin, die sind bei den Rhein-Neckar-Löwen zu Gast. Der Tabellenführer ist Meister, wenn er gewinnt. Und dazu haben wir die deutsche Nationalelf mit dem Spiel um den dritten Platz in der Nations League in Stuttgart vor 50.000 Zuschauern gegen Frankreich. Dazu kann ich Ihnen schon mal sagen, dass Frankreichs Trainer Didier Deschamps nicht gespaßt hat, als er sagte, das sei für seine Mannschaft nicht das wichtigste Spiel. Er hat tatsächlich im Vergleich zur Partie gegen Spanien 8 Wechsel vorgenommen. Und dann haben wir auch noch die French Open mit dem Finale der Männer am heutigen Tage. Jannik Sinner, der Weltranglistenerste aus Italien, gegen Carlos Alcaraz, den Spanier in Roland Garros. Auch dort werden wir live dabei sein, aber unser Hauptaugenmerk gilt dem Handball. Der Kampf um die deutsche Meisterschaft jubelt am Ende der Titelverteidiger aus Magdeburg. Oder feiern die Füchse Berlin ihren ersten deutschen Meistertitel? Unsere Reporter sind Jens-Christian Gussmann und Thorsten vom Wege.
Herzlich willkommen zum großen Showdown im Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft. Das nochmal die Ausgangslage. Der Spitzenreiter, das sind die Füchse Berlin, die hier heute in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen zu Gast sind. Er hat es selbst in der Hand, dieser Spitzenreiter. Ein Punkt und 55 Tore. Das beträgt, oder das ist der Vorsprung der Berliner, die man auf den zweiten, auf den Titelverteidiger, auf den SC Magdeburg hat. Und die Magdeburger, sie sind heute ebenfalls auswärts gefordert in Bietigheim. Und dort für uns als Reporter Thorsten vom Wege. Thorsten, an dich die ganz kurze Frage. Wer hat es eigentlich schwieriger, deiner Meinung nach, die Berliner oder die Magdeburger?
Ganz klar die Magdeburger, denn die Ausgangslage spricht ja nun mal für die Füchse. Und die Magdeburger hier jetzt mit dem ersten Angriff, der ging fast daneben. Aber klar, der hier Regie führen soll für den SCM, ganz in Weiß. Die Gastgeber ganz in Rot, konnte den Ball gerade noch mal schnappen. Und demzufolge jetzt die erste Aktion für den SCM. Weber, der in der Angriffsformation mit dabei ist, spielt den Ball jetzt auf die halbrechte Verbindung. Dort versuchen sie es mit Oma Ingni Magnusson. Und sie vermissen Gisli Christiansson. Der wird wahrscheinlich noch geschont, denn es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Und Füchse und Magdeburg, da ist doch noch was. Genau, da ist Champions League in der kommenden Woche. Da spielen die einen gegen Barcelona, das sind die aus Magdeburg, und die anderen gegen Nantes. Und vielleicht trifft man sich ja dann nochmal zu einem richtigen Finale, direkt gegeneinander. Hier hat es zum ersten Mal geklingelt, der SCM führt mit 1-0. Aber sicherlich ist in Mannheim richtig was los.
Ja, denn die Gastgeber sind eben gerade mit 2-0 sogar schon in Führung gegangen. Das war ein Tempo-Gegenstoß und wir haben noch nicht mal eine Minute gespielt. Also das war das, was eigentlich aus Sicht der Füchse hier nicht passieren sollte, passieren dürfte. Erklärt sich aber auch damit, dass die Rhein-Neckar-Löwen den ersten Angriff hatten, den erfolgreich verwandelt hatten. Und dann hat Matthias Gitzel etwas getan, was selten bei ihm ist. Er hat mal einen Ball verworfen und den haben die Neckar-Löwen dann zum Gegenstoß genutzt. Jetzt versucht es Gissel im 1 gegen 1, wird aber gestoppt, wird gleich mit einem Freiwurf für die Berliner, die hier in, naja, ich würde es fast mal als rosa Trikots und mintfarbenen, mintgrünen Hosen antreten. Tolle Parade von David Schmidt im Tor, Gegenstoßchance für die Gastgeber, das nächste Tor. Heißt es schon aus Füchse-Sicht jetzt 0-3. Gespielt mal gerade 1-40. Das sind Nachrichten, die man in Magdeburg vermutlich gar